Das Ende der Familien und Gemeinschaften. Vor der industriellen Revolution verlief der Alltag der meisten Menschen überwiegend in drei uralten Kreisen: der Kernfamilie, der erweiterten Familie und der intimen Gemeinschaft. Eine intime Gemeinschaft ist eine Gruppe von Menschen, die einander gut kennen und für ihr Überleben aufeinander angewiesen sind. Die meisten arbeiteten in Familienunternehmen, zum Beispiel dem landwirtschaftlichen oder handwerklichen Betrieb der Familie. Oder sie arbeiteten im Familienbetrieb eines Nachbarn. Außerdem war die Familie soziales Netz, Gesundheitswesen, Versicherungsgesellschaft, Radio, Fernsehen, Zeitung, Bank und sogar Polizei in einem. Wenn jemand krank wurde, versorgte ihn die Familie. Wenn jemand alt wurde, sprang die Familie ein. Und die Kinder waren die Rentenversicherung. Wenn jemand starb, kümmerten sich die Angehörigen um die Waisen. Wenn jemand eine Hütte bauen wollte, halfen die Familienmitglieder. Wenn jemand ein Unternehmen gründen wollte, trieb die Familie das Geld auf. Wenn jemand heiraten wollte, wählte die Familie den Partner oder prüfte ihn zumindest auf Herz und Nieren. Wenn es Streit mit dem Nachbarn gab, machte sich die Familie stark. Und wenn jemand so krank wurde, dass die Familie allein nicht mehr damit fertig wurde, wenn ein Unternehmen eine große Investition benötigte oder wenn Nachbarschaftsstreitigkeiten in Gewalt ausarteten, kam die Gemeinschaft zu Hilfe. Die Gemeinschaft half ganz nach ihren eigenen Gepflogenheiten und einer Gefälligkeitswirtschaft, die wenig mit der Marktwirtschaft und den Gesetzen von Angebot und Nachfrage zu tun hatte. Wenn Sie in einer mittelalterlichen Gemeinschaft leben würden und Ihr Nachbar Hilfe benötigte, dann würden Sie ihm helfen, seine Hütte zu bauen und seine Schafe zu hüten, ohne dafür eine Bezahlung zu erwarten. Und wenn Sie Hilfe benötigten, dann würde Ihr Nachbar einspringen. Gleichzeitig konnte der Burgherr das ganze Dorf dazu zwingen, ihm beim Bau seiner Festung zu helfen, ohne ihnen auch nur einen Kreuzer dafür zu zahlen. Im Gegenzug konnten sie sich darauf verlassen, dass er sie vor Räubern und Barbaren schützte. Im Alltag des Dorfs wurden viele Geschäfte getätigt, aber bei den wenigsten war Geld im Spiel. Natürlich gab es Märkte, doch die spielten eine eher untergeordnete Rolle. Dort konnte man seltene Gewürze, Stoffe und Werkzeuge kaufen oder einen Anwalt oder Arzt aufsuchen. Doch weniger als 10% der alltäglichen Güter und Dienstleistungen wurden auf dem Markt erworben. Die meisten Bedürfnisse wurden von der Familie und der Gemeinschaft befriedigt. Daneben gab es Königreiche und Imperien, die sich um so wichtige Aufgaben wie die Kriegsführung und den Bau von Straßen und Palästen kümmerten. Dazu erhoben sie Steuern und zwangen die Bauern gelegentlich zum Kriegs- oder Arbeitsdienst. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, hielten sie ihre Nase aus den Angelegenheiten der Familien und Gemeinschaften heraus. Selbst wenn sich die Herrschenden einmischen wollten, war dies keine einfache Sache. Traditionelle landwirtschaftliche Gesellschaften erzeugen kaum Überschüsse, mit denen Beamte, Polizeikräfte, Sozialarbeiter, Lehrer und Ärzte bezahlt werden konnten. Daher richteten die wenigsten Herrscher Polizei, Krankenhäuser oder Schulen ein. Das überließen sie vielmehr den Familien und Gemeinschaften. Selbst in den wenigen Fällen, in denen die Herrschenden direkter in den Alltag der Bauern eingreifen wollten, wie die Kaiser der chinesischen Qin-Dynastie, ernannten sie kurzerhand die Familienoberhäupter und Dorfältesten zu Beamten. Oft erschwerten Transport- und Kommunikationsprobleme die Kontrolle abgelegener Gemeinschaften, weshalb viele Herrscher selbst Privilegien wie die Besteuerung und das Gewaltmonopol an diese Gemeinschaften abtraten. So ließ sich die Obrigkeit des Osmanischen Reichs die Polizeiarbeit von Blutfäden abnehmen. Wenn ihr Cousin jemanden umbrachte, dann konnte der Bruder des Opfers sie töten, ohne dass der kurze Arm des Gesetzes eingriff. Weder der Sultan im fernen Istanbul noch der Pascha ihrer Provinz schritten bei solchen Auseinandersetzungen ein, solange sich die Gewalt in annehmbaren Grenzen hielt. Unter der chinesischen Ming-Dynastie 1368 bis 1644 hatten die Gemeinschaften auch erhebliche Freiräume bei der Besteuerung. Eine verbreitete Besteuerungsmethode war, die Summe, die eine bestimmte Provinz zu entrichten hatte, von vornherein festzulegen und diese Summe dann auf die verschiedenen Dörfer und Städte zu verteilen. Ein Dorf musste beispielsweise 100 Silberstücke bezahlen, ein anderes 200. Die Beamten des Kaisers stiegen nicht jedem Untertan nach und interessierten sich nicht dafür, wer wie viel verdiente. Deswegen konnte es passieren, dass in einem Dorf die reichste Familie die ganze Summe übernahm, während in einem anderen die Ärmsten gezwungen wurden, die Rechnung zu begleichen, und in einem dritten Dorf die Summe unabhängig vom Einkommen gleichmäßig auf alle Familien verteilt wurde. Aus Sicht der Herrschenden hatte dieses System einen großen Vorteil. Sie mussten keinen riesigen Apparat von Finanzbeamten und Steuereintreibern unterhalten, um die Einnahmen und Ausgaben jeder einzelnen Familie nachzuzählen, denn diese Aufgabe übernahmen die Dorfältesten. Die wussten sehr genau, was jeder Dorfbewohner verdiente und konnten die Zahlungen erzwingen, ohne die kaiserliche Armee zu bemühen. Viele Königreiche und Imperien waren im Grunde nichts anderes als Systeme zur Schutzgelderpressung. Der König war der Pate aller Paten, der die Schutzgelder kassierte und im Gegenzug garantierte, dass die Zahler nicht von der örtlichen Mafia und den Verbrechersyndikaten der Nachbarschaft behelligt wurden. Mehr taten sie nicht. Das Leben im Schoß der Familie war natürlich alles andere als idyllisch. Familien und Gemeinschaften konnten ihre Angehörigen genauso brutal unterdrücken wie moderne Staaten und Märkte, und ihre innere Dynamik war oft durch Spannung und Gewalt gekennzeichnet. Doch die Menschen hatten keine andere Wahl. Wer seine Familie verlor oder aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wurde, war so gut wie tot. Das war noch im Jahr 1750 so. Wer keine Familie oder Gemeinschaft hatte, bekam keine Arbeit, keine Bildung, keinen Kredit und keine Absicherung in Zeiten von Krankheit und Hunger. Es gab keine Polizei, keine Sozialarbeiter, kein staatliches Bildungswesen und keine Schulpflicht. Um zu überleben, musste dieser Mensch schnellstens eine neue Familie oder Gemeinschaft finden. Jungen und Mädchen, die von zu Hause wegliefen, konnten bestenfalls darauf hoffen, in einer anderen Familie als Knechte und Mägde arbeiten zu dürfen. Im schlimmsten Fall endeten sie in der Armee oder in einem Bordell.